Habt ihr das Neueste schon entdeckt in unseren Einkaufsläden?
Wieder anderen?
Es gibt jetzt Schokoladentauben und Schokoladenzungen. Der Kommerz hat Pfingsten entdeckt. Nee, ist ein Scherz. Wir können uns glücklich schätzen, dass der Kommerz Pfingsten noch nicht entdeckt hat, wo man auch noch Dinge absetzen kann. Ist mir so bewusst geworden. Ostern ist vermarktet, Weihnachten ist vermarktet, Pfingsten bis jetzt noch nicht. Finde ich toll. Ist dann kein so ein großes Happening, aber ich merke auch, es wirkt ein bisschen auf uns, dass man denkt, Pfingsten wäre ein weniger wichtiges Fest. Und eigentlich ist es genauso wichtig wie alle anderen und vor allem ist es ja auch die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Wer weiß, wann hat das Pfingstfest seinen Anfang genommen? Was denkt ihr? Wann würdet ihr sagen, wurde Pfingsten zum ersten Mal gefeiert? Du hast mich durchschaut. Also Pfingsten ist nicht ursprünglich ein christliches Fest, sondern wie der Frank schon weitergegeben hat, es wurde schon im Alten Testament und im jüdischen Volk wurde das Pfingstfest gefeiert. Aber was hat man da gefeiert? Also zum einen war es eines von drei wichtigen Jahresfesten, die es in der jüdischen Kultur gibt. Einmal ist das Passafest, da wurde der Auszug aus Ägypten gefeiert. Dann gibt es eben das Pfingstfest und dann gibt es im Herbst das Laubhüttenfest. Und das Pfingstfest und auch das Laubhüttenfest, das sind eigentlich Erntefeste. Am Pfingsten wurde das Ende der Getreideernte gefeiert, also die ernten da ein bisschen früher wie bei uns. Und das Laubhüttenfest, wo man sich dann wieder erinnert hat, dass man ja nicht in Häusern unterwegs war, als man durch die Wüste gewandert ist und dass man auf Nahrung von Gott angewiesen war, hat man das Laubhüttenfest eingerichtet. Dann haben sie sich Hütten gebaut aus Zweigen, um sich daran zu erinnern und wieder noch viel dankbarer zu werden, dass sie im Herbst auch eine Ernte hatten. Also da war dann die Oliven- und die Weinernte in Israel. An Pfingsten wurde aber auch noch etwas anderes gedacht, und zwar an die Spendung der 10 Gebote am Berg Sinai. Also als das Volk Israel in der Wüste war, wurde ja dem Mose diese 2 Steintafeln mit den 10 Geboten übergeben und das wurde gefeiert an Pfingsten. Pfingsten kommt von dem Wort Pentecost. Das heißt eigentlich im Griechischen 50 und es ist ja 50 Tage, nachdem man das Passafest feiert oder bei uns ja auch Ostern, 50 Tage nach Ostern kommt Pfingsten. Also das kommt daher, die Namensgebung. Interessant ist, dass die Gebung der 10 Geboten war ja mit Wirkungen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel erschien Gott auf dem Berg Sinai mit lautem Geräusch und mit Feuer. Und dann habe ich gelesen, gibt es auch eine Überlieferung, ob die wahr ist oder nicht, dass damals die 10 Gebote gleich in den 70 Weltsprachen mitgeliefert wurden. Das haben sie zumindest im späteren Judentum so gefeiert. Also merkt ihr, was für Verbindungen da zu dem Pfingstereignis, das der Frank vorgelesen hat, Feuer, Getöse, viele Sprachen. Und da hat es bei den jüdischen Leuten hat's da ziemlich schnell geklingelt, was hier los ist. Weil es war ja erstmal ein Geschehen, das unvorhersehbar war. Keiner hatte damit gerechnet und man musste das ja erstmal deuten. Der Frank hat gelesen, die Leute haben gemeint, die sind betrunken oder irgendwas ist da los. Aber Pfingsten ist einfach ein Geschehen, wo Gott sich auch gezeigt hat. Ich habe meiner Predigt einen Titel gegeben und den darf der Robert mal anzeigen. Begegnung mit Gottes Geist zeigt Wirkung. Und das ist an dem Pfingstfest auch zu lesen und ist sehr deutlich geworden. Man könnte sagen, es ist etwas Unvorhersehbares passiert, etwas, wo die Menschen nicht gerechnet haben. Ja, es ist etwas Himmlisches passiert. Und Petrus predigt ja nach diesem Geschehen gleich im Anschluss und er nimmt gleich Bezug auf eine Verheißung im Alten Testament aus dem Propheten Joel. Und da heißt es: Es wird geschehen, dass Gott seinen Geist auf alle Menschen ausgießt. Und das war für ihn damals am Pfingsten das Zeichen: Hey, der Geist Gottes ist jetzt nicht nur auf den Priestern oder auf den Propheten, auf den geistlichen Leuten, sondern der Geist Gottes wird verfügbar oder haben alle Menschen einen Zugriff drauf. Und das konnte auch in der Predigt dann gleich zum Ausdruck bringen. Sagt: Leute, ich glaube, was wir hier erleben, ist, dass Gott hier etwas Neues anfängt, oder es war auch das Verständnis, Gott bringt hier etwas zur Vollendung. Das heißt, es war ein Anfang, aber gleichzeitig war es auch was, wo Gott sagt: Ich habe einen Plan mit den Menschen und ich bringe das hier in Vollendung, was ich mit Jesus angefangen habe. Ich habe jetzt allgemein mal überlegt, wenn man sagt, der Geist Gottes zeigt Wirkung, welche Wirkungen können wir denn in der Bibel nachlesen? Das fängt eigentlich schon im ersten Kapitel im Alten Testament an, im Schöpfungsbericht, wo es heißt, der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Da gab es noch kein Land, da gab es noch keine Tiere, keine Bäume und so weiter. Da hat der Geist Gottes was ausgebrütet, so wie ein Vogel auf dem Ei sitzt. Dann muss er so und so viele Tage warten und irgendwann macht es und dann kommt dann Schnabel raus. Dann ist ein Küken geboren. Und so ist es, dass der Geist Gottes grundsätzlich der Teil von Gott ist. Gott ist ja eins, aber Gott drückt sich aus in verschiedenen Charakteren sozusagen. In Jesus, der uns den Mensch nahe bringt, im Geist Gottes, der Kraft hat, der schöpferisch ist. Da passiert was. Und da wird das Schöpferische zum Ausdruck gebracht. Später heißt es, als im jüdischen Volk die Bundeslade gebaut wurde, da brauchten sie Leute, die das besonders schön machen konnten. Und da hat der Geist Gottes Leute mit einem besonderen Handwerksgeschick befähigt, dass sie die Bundeslade ganz schön bauen konnten. Auch das hat der Geist gewirkt. Dann lesen wir immer wieder, dass der Geist Gottes Menschen befähigt, ihnen Begabungen, Talente gibt, diese dann für Gottes Anliegen zum Einsatz bringen. Ja, im Neuen Testament redet Jesus eigentlich sehr viel über den Geist, der kommen wird, der damals noch nicht für alle spürbar und erlebbar war. Und in Johannes im Kapitel 14 zum Beispiel findet man, dass der Geist Gottes ein Fürsprecher ist, ein Tröster, ein Anwalt. Okay, Robert, du bist mir immer zu schnell. genau. Du lenkst die Leute ab. Mach bitte nur, wenn ich sage. Sorry, Regieanweisung. Genau. Also der Geist Gottes ist der, der für uns eintritt, der sich für uns stark macht. Wie ein Anwalt, der sagt: Du, ich gehe für dein Anliegen vor Gericht, ich regel das, ich sorge für dich und so weiter. Und dann heißt es auch, der Geist Gottes ist der, der einmal Gottes Erkenntnis schenkt, dass wir überhaupt Gott erkennen und dass wir auch unsere Sünden, unsere Verfehlungen erkennen, dass wir uns dessen bewusst werden. Das ist der Geist Gottes, der das in uns möglich macht. Aber es heißt auch ganz klar, dass die Kraft des Heiligen Geistes nicht verfügbar ist. Das heißt, der Geist Gottes weht, wo er will und wie er will. Man kann sich den nicht einfach so gefügig machen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Da gab es so Zauberer, die haben gesehen, dass die Christen auf einmal die Fähigkeiten hatten, dass sie auch Menschen heilen konnten. Dann kam irgend so einer und hat gesagt: Hey, das will ich auch, was ihr da habt. Wo kann man das kaufen? Wie kann ich mir das aneignen? Und dann wird ganz klar zum Ausdruck gebracht: Der Geist Gottes ist nicht verfügbar. Und das ist, was auch wir Christen manchmal in der Versuchung stehen, dass wir sagen: Das würden wir uns gern wünschen. Da ist einer krank und ich wünsche mir so sehr, wenn ich für den bete, dass der gesund wird. Passiert aber nicht immer, weil wir nicht wissen, was letztendlich Gott für Gedanken dazu hat, zu der ganzen Situation. Also wir können uns den nicht einfach gefügig machen, bloß weil wir denken, so und so soll es sein und dann wird der Geist das so und so tun. Also ist ganz klar. Das andere ist, er ist nicht verfügbar, er hat seinen eigenen Plan, macht uns auch manchmal Angst. Wenn wir denken, der Geist Gottes könnte was tun, wirken, das mir nicht recht ist, das ich vielleicht nicht will. Wenn man jetzt nochmal an Pfingsten denkt, die Leute am Dach, die sind betrunken. Also ich würde das nicht gern wollen, dass die Leute dann nach dem Gottesdienst sagen, du, ich glaube der Ulu, der hat heute 3 Bier zu viel gehabt. Und das wäre mir wahrscheinlich peinlich oder unangenehm. Und ich glaube, das ist die andere Seite vom Geist Gottes, der nicht verfügbar ist, dass wir manchmal auch vielleicht Angst davor haben, vor der Wirkung des Heiligen Geistes. Genau, hier steht, der Heilige Geist ist die menschlichen Leben sich auswirkende Gotteskraft. Also da ist eine Kraft dahinter. Wenn von der Kraft des Geistes geredet ist, heißt es im Griechischen Dynamis. Das heißt Kraft, Dynamit, da ist eine Durchschlagskraft dahinter, ist ein starkes Wort. Welche Geistwirkungen können wir denn lesen oder beobachten? Wenn Menschen vom Geist Gottes berührt werden, kann das ganz unterschiedlich sein. Ich habe schon gesagt, dass einfach manchmal so ein Licht aufgeht. Jetzt habe ich das mit Jesus kapiert. Habe ich schon Menschen gehört, die dann gesagt haben, ich habe mir schon mal gesagt, was habt ihr mit dem Jesus? Und irgendwann, jetzt weiß ich es. Jetzt hat es für mich eine Bedeutung. Der Geist Gottes bewirkt es im Menschen. Der Geist Gottes berührt auch unsere Gefühle und Emotionen. Sei das eine ganz tiefe Freude auf uns kommt, dass wir vielleicht was lesen oder jemand hat für uns gebetet und wir merken, ah, das erfüllt mich, das tut mir gut, das befreit mich. Es kann auch ein Weinen sein oder ein Lachen, das merkt, ja, meine Emotionen werden dadurch in Bewegung gebracht. Oder eine Überzeugung, dass ich weiß, ja, das ist jetzt das Richtige zu tun. Gott will das von mir. Und lange ist man sich unsicher. Und auf einmal hat man eine Gewissheit, was dran ist. Dann hat der Frank auch schon vorgelesen in dem Korinthertext, die Gaben, die der Geist Gottes schenkt, prophetische Gaben, wo man weiß, das oder jenes wäre gut für die Zukunft. Oder man hat irgendein Wort oder ein Anliegen für eine Person, dass man sagt, du, mir ist das wichtig geworden, denk mal darüber nach oder ich möchte dir zur Ermutigung mitgeben. Manchmal erzählen Menschen von so einem inneren Bild, das sich ihnen auftut und wodurch auch der Geist Gottes wirken kann und wirken will. Glaubensgewissheit habe ich schon angesprochen. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, der neuen Mut, Glaubensschritte zu wagen. Dass wir merken, ja, ich möchte einen Schritt nach außen tun, möchte meinen selbstgesetzten Rahmen darüber schreiten. Und ich weiß, das ist ein Schritt ins Ungewisse. Aber ich traue mich das und ich mache den Schritt. Und dann lesen wir in der Bibel auch viel über übernatürliche Erscheinungen, Geistwirkungen, von Wunderwirkungen, von Heilung, auch von dem Gebet in anderen Sprachen, Zungengebet. Wir haben vor 2 Wochen, also beim letzten Zusammenkunft in der Gemeinde, uns über das Thema Sprachengebet auch intensiv auseinandergesetzt und es, glaube ich, war auch sehr gewinnbringend für uns alle, uns einfach auch mal damit zu beschäftigen. Also egal, wie der Heilige Geist in einem Menschen wirkt, eins ist sicher, dass es eine Veränderung in unserem Leben bewirken wird. Dass es gut ist für unser Leben, manchmal vielleicht auch herausfordernd, aber das auch sichtbar und bemerkbar sein wird. Sei es an unseren Emotionen, sei es an Wunderwirkungen, die wir erleben, sei es an der Veränderung meiner Persönlichkeit, dass ich merke, ich kann immer wiederkehrende Verhaltensmuster irgendwann loswerden. Auch sowas ist die Wirkung vom Heiligen Geist. Und ich möchte euch Mut machen, euch auf die Geistwirkungen einzulassen und zu sagen, wenn da einfach sich was ereignet, das auch vielleicht zu beobachten und dann zu schauen, was macht's mit mir? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Und jetzt, Robert, darfst du den nächsten Satz einblenden. Das war mir so ein Satz, der mir wichtig geworden ist. Geistwirkung erstmal geschehen lassen. Da ist jetzt nichts Schlimmes dran. Beobachten, schauen, was passiert da? Was passiert mit uns als Gruppe, mit mir als Mensch? Und wie können wir davon profitieren? Also Geistwirkungen sind nicht immer nur, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe jetzt so einen göttlichen, persönlichen Hype. Ich erlebe was und das bringt mich auf 180, so wie man nach einem Konzert ganz erfüllt nach Hause geht. Nee, ich glaube, die Geistwirkungen sind vor allem da, dass sie uns befähigen, dass wir in der Beziehung zu Gott reifen, dass wir weiterkommen und dass wir auch der Gemeinde und den Menschen dienen. Und letztendlich, wenn man jetzt das ganz große Bild sieht, dass wir in die Welt das bringen können, was Gottes Herzensanliegen ist. Also die Bibel spricht von, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Dass die Menschheit versteht, Gott hat Interesse an ihnen. Das ist das Fernziel, auch von den Geistwirkungen. Ich fand es interessant, dass die Jünger da eigentlich eine offene Haltung hatten. Sie wussten von den Prophetien aus dem Alten Testament, dass sie gesagt haben, ja, Gott wird irgendwann mal was tun. Er wird was verändern. Und als es am Pfingsten passiert ist, dann war Bing, der Petrus war gleich da. Der hat gleich gewusst, was jetzt los ist. Er konnte das erklären, er konnte das deuten und er konnte das den Menschen nahebringen. Wir finden auch in Korinther, wo der Frank die Gaben gelesen hat, weiter hinten dann eine Abhandlung, die haben wir auch vor 2 Wochen angeschaut, über das Sprachengebet und wie Paulus darüber denkt. Aber im Allgemeinen schreibt er, strebt nach den Gaben, Begabungen des Geistes. Also ein sich ausstrecken, zu sagen, ich bin offen dafür. Wenn Gott was Neues für mich in meinem Leben hat, dann möchte ich dem ganz offen gegenüberstehen. Eins wurde vor 2 Wochen deutlich, es ist oftmals Verunsicherung darüber, ja, wann bin ich jetzt ein Mensch, der vom Geist Gottes erfüllt ist oder lebt der Geist Gottes überhaupt in mir? Ist eine Frage, die unter Christen vielfach, da ist eine Unsicherheit da. Das habe ich gemerkt, die Unsicherheit ist auch bei uns in der Gemeinde. Und ich habe auch vor 2 Wochen gesagt, dass das auch daher rührt, inwieweit man diesen Geistempfang mit bestimmten Dingen in Verbindung bringt. Es gibt Bibelausleger, die sagen, dass mit dem Geistempfang auch die Gabe des Sprachengebets einhergehen muss. Die haben gesagt, wenn man die Bibel liest, da ist der Heilige Geist gekommen und die haben dann als sichtbares Zeichen haben die angefangen, in anderen Sprachen zu sprechen. Man findet es auch nochmal 2 Stellen weiter in der Apostelgeschichte. Und darauf wird halt dann oftmals argumentiert, okay, das heißt, wenn jemand gläubig geworden ist, ja, das ist ganz okay, aber dass er den Heiligen Geist empfängt, es gibt Konfessionen, die sprechen von Geistestaufe, lehne ich auch ab, das so zu formulieren, weil das nicht nochmal eine extra Sache ist, nochmal eine extra Erfahrung, sondern das kommt für mich immer im Paket. Und ich sage ja gleich, warum. Auf alle Fälle hat es zur Folge, dass Menschen, die halt bei sich das nicht feststellen, also ich merke da nichts, bei mir ist kein Sprachengebet. Und ich habe mich versucht darin, aber es tut sich nicht auf. Das hat zur Folge, dass man denkt, okay, dann bin ich wohl ein Christ zweiter Klasse. Und das ist ein Problem. Ein Problem, dass man sich gegenseitig vielleicht ausgegrenzt fühlt oder man das Gefühl hat, ich bin nicht, irgendwas fehlt mir. Und da war es mir jetzt eben wichtig, noch mal eine Stelle, gerade aus der Pfingstpredigt zu zitieren, aus der Predigt von dem Petrus, wo er sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, wo die Leute dann sagen, ja, jetzt haben wir das gehört, was da passiert ist, wir fühlen uns betroffen, was sollen wir jetzt machen, fragen die Leute den Petrus. Und der Petrus sagt, kehrt um, Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das ist Petrus' Aussage. Das heißt, jeder Mensch, der gläubig geworden ist an Jesus Christus, empfängt bei seiner geistlichen Lebenswende, so nenne es ich mal, man sagt da Bekehrung, kann man vielleicht auch wieder falsch verstehen. Ich sage mal, wenn der Mensch erkennt, Gott ist von zentraler Bedeutung für mein Leben, dann sage ich, dann ist das eine geistliche Lebenswende, ein Richtungswechsel zu Gott hin. Dann ist es ihm verheißen, versprochen, dass der Heilige Geist in ihm leben wird. Ganz egal, mit welchen Geistwirkungen das verbunden sein könnte. Die Frage ist eher, wie bin ich mir sicher, dass ich ein Christ bin oder Nachfolger Jesu und denke, da haben wir hier eine Handhabe, das können wir einfach abchecken. Das finde ich relativ einfach. Wenn du weißt, ja, ich habe von Herzen mein Leben Gott in die Hand gelegt, das weißt du für dich, weil du hast es vielleicht da irgendwann mal bewusst diesen Schritt getan. Und wenn du auch die Lebensbereinigung in Angriff genommen hast, sprich, dass du sagst, ich weiß, das sind Dinge in meinem Leben, die waren nicht in Ordnung. Und Gott ist, glaube ich, auch traurig drüber. Und ich habe das bekannt und ich habe das auch vor Menschen ausgesprochen, habe das mit ihnen bereinigt. Sie haben mir die Vergebung Gottes zugesprochen. Auch das können wir abchecken. Habe ich das gemacht? Und dann lesen wir von der Taufe. Gut, da haben wir auch wieder das Problem. Es gibt die Säuglingstaufe, es gibt die Erwachsenentaufe. Es gibt verschiedene Ansichten. Ich versuche das mal so zu beschreiben. Wenn du deine Lebensumkehr, die du vielleicht innerlich für dich gemacht hast, wenn du das irgendwo in der Öffentlichkeit kundgetan hast, sei es durch eine Erwachsenentaufe oder wenn Leute aus dem evangelischen Kontext kommen, ist eigentlich die Konfirmation auch nochmal ein öffentliches Bekenntnis zu sagen, ja, ich bin als Kind in der Gemeinde mit aufgenommen worden und in der Konfirmation bestätigen. Dann ist es auch ein öffentliches Bekenntnis. Und dann kannst du sagen, ja, okay, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ist ganz einfach. Und dann können Leute sagen, was sie wollen, was für Geistwirkungen sie denken, dass man als Christ braucht oder was dazugehört. Das ist sekundär. Das hat nichts damit zu tun, ob du sagst, ich habe mein Leben Gott anvertraut. Und wenn du dein Leben Gott anvertraut hast, dann ist der Geist Gottes uns laut dem Neuen Testament zugesagt und verheißen. Da brauchen wir nicht dran rütteln. Ich hoffe, dass das euch hilft, wenn Verunsicherung in euch war oder ist. Der Empfang des Geistes ist jedem verheißen, der ein Kind Gottes werden möchte. Wie sich das auswirkt, kann ganz unterschiedlich sein. Und dass der Geist Gottes im Laufe unseres Christenlebens sich immer wieder auf ganz unterschiedliche Weise zeigt und offenbart, das glaube ich auch. Und da möchte ich euch auch Mut machen. Bleibt nicht in eurem gesteckten Rahmen, weil manchmal steckt man seinen Rahmen sehr eng. Zum Beispiel, als wir nach Landau kamen und haben gesagt, okay, wir wollen hier leben, wir brauchen irgendwo ein Haus zum Wohnen. Und dann tut man seine Möglichkeiten abchecken. Okay, ich habe so viel Geld, so viel verdiene, A plus B ist C, also kann man ungefähr ausrechnen, wie viel Geld ich ausgeben kann, um in einem Haus zu wohnen, zu kaufen oder zu bauen, was auch immer. Im Laufe des Lebens merkt man aber dann, wir haben mit 50% Stelle hier angefangen, jetzt bin ich bei fast 100%, also da verändert sich was, also kann ich eigentlich irgendwann auch meine finanziellen Rahmen vielleicht weiter stecken. Und ich glaube, so ähnlich ist es in meinem Leben mit Jesus, da ich sage, wenn ich dranbleiben möchte und immer wieder auch neue Erfahrungen mit Gott machen möchte, dann kann ich meinen Rahmen auch immer ein bisschen neu abstecken oder weiter stecken. Und auch Gott einladen, er sagt, Gott, wirk du in meinem Leben, so wie du denkst. Und dann, glaube ich, können wir es ihm offen lassen, Und dann ist es eigentlich fast wie so eine Überraschungsparty. Mal gespannt, wer heute Abend kommt. Also merkt ihr, es muss nicht mehr angstmachend sein, dass der Geist wirkt, wie und wann er will, sondern das kann was Spannendes sein, es kann eine Reise sein, die uns in was Neues führt. Und da möchte ich euch dazu Mut machen. Und eins weiß ich aus eigener Erfahrung, Gott wird uns nicht überfordern und er wird uns nicht zu irgendwas zwingen oder vergewaltigen. Ich dachte das mal eine Zeit lang. Dann habe ich gedacht, nee, das alles, aber das nicht, weil kann ich nicht. Und Gott war so sensibel, dass er das auch nicht gemacht hat. Vielleicht hat er mal ab und zu einen kleinen Ermutiger oder so einen Klaps auf den Hintern geben. Das mag schon sein. Ulle, jetzt komm, jetzt trau dich mal. So wie ein Kind, wenn man sagt, steht am Rand, spring ins Wasser oder nicht. Dann machen wir so, willst du das? Ja, eigentlich will ich schon. Also, und dann sagt, ah, es war wunderbar. Aber selber wäre es nicht reingesprungen. Also da möchte ich euch Mut machen. Noch ein Punkt, wo ich noch anhängen möchte. Wenn wir sagen, okay, Gott wirkt in meinem Leben durch den Heiligen Geist, dann können wir uns diesem Geist Gottes auf die Spur machen. Wir können uns auf Spurensuche begeben. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, an dem man dranbleiben kann, wo man sagt, jetzt habe ich was gelernt, da fühle ich mich sicher und jetzt will ich was Neues ausprobieren, dann setze ich was Neues drauf, dann übe ich das wieder, dass ich wieder mich da drin zu Hause fühle, sicher fühle und so weiter und so. So kann man lernen. Ich möchte jetzt nochmal einen Text mit euch anschauen. Keine Angst, es wird nicht mehr so lang. Aber um einfach nochmal zu schauen, was sind denn die Geistwirkungen, was dann nach dem Pfingstgeschehen mit den Jüngern passiert ist. Und da lesen wir jetzt einen Text, der schaut jetzt erstmal, so viel, aber ich helfe euch. Das ist die Beschreibung, wie die ersten Christen dann zusammen auch Gemeinde und Gemeinschaft gelebt haben. Ich lese die Verse und dann habe ich ein paar Worte hervorgehoben, auf die ich noch kurz Bezug nehme. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also was für Geistwirkungen sind denn hier beschrieben? Ganz andere wie jetzt bei der Pfingstgeschichte. Und da darfst du jetzt den nächsten Text, da habe ich was in Gelb gemacht. Was mir aufgefallen ist, das erste Wort heißt Lehre. Das heißt, die Jünger wollten Neues über den Glauben lernen. Sie wollten sagen, wir wollen mehr über Jesus und über Gott erfahren. Wir wollen da dranbleiben. Wir wollen uns fortbilden. Und sie haben sich praktisch gesagt, über den Glauben zu lernen, ist wichtig. Von daher glaube ich, ist es auch wichtig, dass man im Gottesdienst ist, weil hier wird gelehrt. Was ich mache heute, ist ein Stück weit, ich lehre über das, was in der Bibel jetzt über Heiligen Geist steht zum Beispiel. Von daher ist es wichtig, sich der Lehre auszusetzen. Dann lesen wir von Zusammenhalt, von gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Also merkt, es war eine Gemeinschaft, die haben aufeinander geschaut. Und ich glaube, das ist auch das, was Menschen, wenn sie auch zum ersten Mal mit einer christlichen Gemeinde in Berührung kommen, dass sie das merken und spüren. Da ist ein Zusammenhalt da, da schaut man aufeinander, da tut man sich nicht gegenseitig ausrichten oder schlecht reden übereinander, sondern Man schaut, dass man füreinander da ist. Das Mahl des Herrn, sie feierten im Prinzip das Abendmahl. Dortmals haben sie einfach miteinander gegessen. Es war, glaube ich, noch nicht so steril, wie wir das heute machen. Hat vielleicht auch mehr Zeit in Anspruch genommen. Und das Gebet war ihnen wichtig. Einfach zusammen vor Gott einzustehen, miteinander zu beten, Fürbitte zu halten, Dinge vor Gott zu bringen und auch zusammen das auszudrücken, was man an Gedanken hat. Es geschehen erstaunliche Dinge und Wunder. Das heißt, Gott hat durch den Heiligen Geist auch übernatürlich gewirkt unter den Menschen. Und ich bin froh, dass auch wir als Gemeinde das hoffen und erwarten, auch wenn wir gemerkt haben, es klappt nicht immer. Und wahrscheinlich waren wir entmutigt und haben gedacht, wie oft soll ich jetzt noch dafür beten? Noch nichts passiert. Man möchte dann mal aufgeben. Und mich ermutigt der Text zu sagen, einfach dranbleiben. Beten kann man ja, da passiert nichts, das schadet nicht. Und wenn Gott ein Wunder tut, dann wissen wir, der ist jetzt nicht wegen dem Arzt gesund worden, sondern Gott hat da was gemacht. Vielleicht war es ein Zusammenspiel vom Arzt und von Gottes Wirkung, ganz egal. Ich möchte euch Mut machen, auch weiter dran festzuhalten und auch zu hoffen, dass Gott auch übernatürliche Zeichen und Wunder gibt. Weil ich glaube, dass wir das auch brauchen und dass das auch Menschen, die an Gott vielleicht dran sind, interessiert sind, oftmals auch wichtig ist. Was ich erstaunlich finde, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Also das war jetzt nicht nur was, das hat man in der Gemeinde erlebt, sondern es hat auch nach außen gewirkt. Das ist auch so was, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir nicht nur Gott hier erleben, sondern dass das nach außen geht und dass andere Menschen auch die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man mit Gott lebt. Hier heißt, sie teilten alles, das ist sehr krass für uns, also die haben da Gütergemeinschaft gelebt und für uns erstmal nicht vorstellbar und auch gar nicht so einfach umzusetzen, aber ich habe das mal unter dem Überbegriff geschrieben, sie teilten ihre Ressourcen. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir auch im Blick haben als Gemeinde, zu sagen, wir geben ein Teil von unserem Einkommen, ihren Zehnten, und wir wollen damit was miteinander bewirken. Das ist ein Teil der Ressourcen, die wir haben, die auch jeder hat. Und wir wollen dadurch auch ein Stück weit in unserer Welt was verändern. Sie waren Tag für Tag im Tempel und täglich in ihren Häusern. Also das kann man jetzt noch nicht vorstellen, jeden Tag hier uns zu treffen zum Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie die das gehandhabt haben oder wie das da abgelaufen ist. Aber zumindest habe ich gemerkt, es war ihnen wichtig, dass sie zusammen auch Gott gefeiert haben und zusammen unterwegs waren. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig, am Gottesdienst zu sein, auch teilzunehmen oder im Hauskreis zu sein. Es gibt ein Gefühl, man ist füreinander da und man hat Interesse aneinander und sorgt füreinander. Und ich glaube, es ist nicht egal, ob jemand da ist oder nicht. Manchmal denkt man, ja, ob ich jetzt heute zum Gottesdienst gehe oder nicht, ist ja wurscht. Läuft ja ohne mich auch. Aber jeder ist wichtig, dass er da ist, dass er mit der Präsenz auch zeigt, mir ist das mit Gemeinde ein Anliegen, das ich mittrage, wo ich mich dazugehörig fühle, wo ich sage, das ist meine Sache. Dann überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit. Ja, können wir noch üben, glaube ich. Vielleicht auch Mentalitätssache. Aber ich möchte euch Mut machen, auch die Freude, die ihr im Leben erlebt, das auch miteinander zu teilen. Ja? Wir teilen so schnell unsere Sorgen, was nicht so gut läuft. Versucht da an die schönen Dinge zu denken, die Freuden miteinander zu teilen. Und sie priesen Gott, also war eine wichtige Zeit von Lobpreis, Gott zu loben, Gottes Gegenwart zu erfahren. Ja, Geistwirkungen ganz anderer Art, aber ich glaube genauso wichtig wie alles andere. Also ihr merkt, die Wirkung des Geistes, es ist schlecht, wenn man die auf ein paar Dinge reduziert. Sondern die sind eigentlich so groß wie unsere Fantasie und darüber hinaus. Also das, Gott wirkt auf so viele verschiedene Art und Weise. Und eins lesen wir noch in Galater 5. Das sind von den Früchten des Geistes, ist die Rede. Auch das ist ein Zeichen, dass Geist Gottes in uns wohnt und wirkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich habe mir überlegt, das sind eigentlich, sagen wir mal, Tugenden oder Charaktereigenschaften, wo man merkt, Gott verändert unser Leben, er formt uns, er lässt Dinge heil werden in uns, dass wir eben nicht mehr so reagieren, als wie verletzte Menschen reagieren, sondern wir können reagieren aus dem Geliebtsein heraus. Und letztendlich ist es wie die Gaben des Geistes, ist was, dass der Geist Gottes wirkt, nicht, dass wir uns gut fühlen und denken, ach, was bin ich jetzt für ein pflegeleichter Mensch, weil ich das alles da mache, sondern es ist eine Begabung, die letztendlich wieder da ist, dass wir unserem Nächsten und auch der Gemeinde und der Welt dienen. Also ich bin ganz stark davon überzeugt, dass die Geistwirkungen letztendlich dazu da sind, um uns Christen zu befähigen, dass wir Zeugnis in der Welt sind. Und ich glaube, oft ist es so, dass man denkt, oh, ich will was mit dem Heiligen Geist erleben, das ist geil für mich. Da habe ich ein cooles Gefühl. Und ich war mal in der Gemeinde, hatte wirklich das Gefühl, die Leute gehen da hin, weil sie das Gefühl haben, da wollen sie jetzt irgendeinen Hype erleben. Und das hat mich eigentlich abgeschreckt. Sondern ich denke, der Geist Gottes befähigt uns, damit wir reife Christen werden, die Multiplikatoren und Botschafter fürs Reich Gottes sind. Und das ist das Ziel. Gut, eine Abschlussfolie, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also Geistwirkungen, lass dich drauf ein, beobachte sie und schau, wie können wir davon profitieren. Als Einzelne, als Gemeinschaft, als Reich Gottes Menschen. Und mach dich dem Geist Gottes auf die Spur, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes und ich möchte mit Gott und mit dem Geist leben. Üb's ein, wag Neues und dien damit Gott und den Menschen. Ja, ich wünsche mir für uns und für euch eine von Angst befreite Offenheit für das Wirken vom Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde unseren Rahmen weiterstecken. Und sagen, das kennen wir, das können wir. Da fühlen wir uns wohl, einfach Gott wirklich einen Raum zu geben in unserem Leben. Und ich bin gespannt, was Gott unter uns tut, auch weiterhin. Amen. Ich bete noch kurz und dann haben wir noch eine Zeit von Lobpreis. Herr, wir haben jetzt viel gehört und ich bete, dass jeder heute ermutigt und auch gestärkt nach Hause geht. Dass wir uns gewiss sein können, als Kind Gottes ist uns der Geist Gottes verheißen und geschenkt. Und dafür danke ich dir. Ich bete, dass es eigentlich ganz einfach ist, das auch in seinem Leben nachzuprüfen. Aber dass es ganz unabhängig ist von irgendwelchen bestimmten Geistwirkungen. Ich möchte Mut machen, dass wir uns immer wieder neu nach dir ausstrecken, so wie das auch die Jünger gemacht haben. Und dass wir uns eine Neugier behalten in das, wie du in unserer Welt wirkst. Danke, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist, dass du unter uns wohnst. Amen.